Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er: Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen: Ach nein, Herr, siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen, und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten, aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Siehe doch, diese Stadt da ist nahe, dahin zu fliehen. Sie ist ja nur klein. Ich könnte mich doch dorthin retten. Ist sie nicht klein, damit meine Seele am Leben bleibt? Da sprach er zu ihm: Siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Die Sonne ging aber über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel, und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Sodom ist eine sehr bekannte Stadt. Dabei besteht diese Stadt schon seit rund 4000 Jahren nicht mehr, und sie wurde auch nicht wieder aufgebaut. Und dennoch kennen viele auch heute noch diesen Namen dieser Stadt, Sodom. Aber Sodom, sie wurde nicht bekannt durch eine besonders raffinierte Architektur oder ein innovatives Start-up-Unternehmen oder ihre kostbaren Bodenschätze oder ihre Kunstfertigkeit. Nein, Sodom ist bis heute bekannt für zwei Dinge: für das große Ausmaß ihrer Sünde und die außergewöhnliche Zerstörung durch das Gericht Gottes. Das sind die beiden Dinge, für die Sodom bekannt und berüchtigt geworden ist. Ja, wer von Sodom spricht, der denkt entweder an ein Leben, das keine Grenzen annimmt, wo jede Form der Sünde und jede Unmoral, jede Unreinheit und jede Gier ausgelebt wird. Das ist ja hier wie in Sodom. Es ist ein moralisches Urteil für ein Leben in Sünde. So wie die Sodomiter zur Zeit Abrahams gelebt haben. Oder jemand spricht von Sodom, wenn er auf das gerechte und vernichtende Gericht Gottes hinweist. Gott ließ Feuer und Schwefel regnen. Und er hat es vorher angekündigt: Ich werde diese und die umliegenden Städte vernichten. Er kündigt es an dem Abraham und er kündigt es an durch die Engel, auch Lot und seiner Familie. Und die Form der Zerstörung war unmissverständlich ein Handeln Gottes. Es war keine Verschiebung tektonischer Platten, die ein Erdbeben verursachten. Es war kein lavasprudelnder Vulkan, wie es auch immer mal wieder vorkommt. Nein, Gott ließ Feuer und Schwefel regnen von dem Herrn aus dem Himmel, sagt unser Text. Unmissverständlich, ein Gericht, ein direktes Gericht Gottes. Ja, Sodom ist ein Bild für die Boshaftigkeit der Sünde und auch für das gerechte und direkte Gericht Gottes über die Sünde, aufgrund der Schuld der Menschen. Doch es gibt noch eine weitere Lehre, die wir in der Geschichte von Sodom in 1. Mose 19 erkennen sollen. Jesus selbst, er erinnert an diese Erzählung von Sodom. Und er ruft seine Jünger auf, eine wichtige Lektion aus eben dieser Geschichte in ihrem eigenen Leben anzuwenden. Sodom, es ist ein Bild zur Wachsamkeit. Ein Bild zur Wachsamkeit. Und darum lesen wir noch einen zweiten Text, und zwar in Lukas Kapitel 17, die Verse 26 bis 33. Lukas Evangelium, Kapitel 17, ab Vers 26. spricht Jesus. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Die Lektion, die Jesus hier aus der Geschichte Sodoms gibt, sie konzentriert sich auf Lots Frau. Denkt an Lots Frau. Es geht hier um Wachsamkeit im Hinblick auf das Reich Gottes. Im Hinblick darauf, dass Jesus wiederkommt. Jesus gebraucht es hier, das Gericht über Sodom, ebenso wie das Gericht über die Welt in der Sintflut zur Zeit Noahs. Es sind Bilder, es sind Vorschatten für den Tag, an dem Jesus selbst wiederkommen wird aus dem Himmel auf diese Erde, um alle Menschen zu richten. Und alle, die nicht Buße getan haben und sich Jesus anvertraut haben, die Jesus um Vergebung für ihre Schuld gebeten haben, die werden das ewige Strafgericht, das ewige Feuer erfahren. Doch alle, die zu Jesus gehören und die an ihn glauben und die wahrhaftig gebetet haben, Herr, sei mir den Sünder gnädig, die zu Christus gehören und an seinen Tod am Kreuz, an seinen stellvertretenden Opfertod glauben und darauf vertrauen, die werden das Reich Gottes erben, sagt die Bibel, und sie werden ewige Freude im Himmelreich erleben. Es ist also ein entscheidender Punkt, wenn Jesus wiederkommt und trennen wird zwischen denen, die das Reich erben sollen, und denen, die verloren gehen. In Lukas 17 antwortet Jesus nämlich auf die Frage, wann kommt denn das Reich Gottes? Wann ist denn dieser Tag, an dem Jesus seine Herrschaft aufrichten wird? Auf welchen Tag müssen wir denn Acht geben? Und bis heute gibt es darum viele und wilde Spekulationen, was denn das alles für Hinweise gibt und wie man diesen Tag berechnen kann. Aber Jesus erklärt, dass der Tag seiner Wiederkunft allen Menschen auf der ganzen Welt sichtbar sein wird. So wie ein Blitz, der den ganzen Himmel erleuchtet, so wird man die Ankunft Jesu von jedem Ort aus offenbar werden. Es wird kein Geheimnis sein. Und es ist kein Geheimwissen irgendwelcher Sekten nötig, um herauszufinden, wo dieser Tag stattfinden wird, wo die Ankunft Jesu stattfinden wird, wann dieser Tag ist. Niemandem auf der ganzen Erde wird verborgen bleiben, wenn Jesus wiederkommt. Denn er wird alle Menschen richten. Doch Jesus weist in diesem Zusammenhang noch auf etwas anderes hin. Entscheidend ist nicht, ob wir an eben diesem Tag, wenn wir bis dahin leben, ob wir an diesem Tag, an diesem letzten Tag erkennen, wo Jesus das Reich seiner Herrschaft aufrichtet, wo er tatsächlich gerade wiederkommt, ob wir diesen Tag auch bloß nicht verpassen. Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, ob das Reich Gottes an eben diesem Tag bereits in deinem Herzen, in deinem Leben angebrochen ist. Wenn Jesus zur Wachsamkeit aufruft, dann nicht die Wachsamkeit, alle möglichen Spekulationen, alle möglichen Signale, alle möglichen politischen Ereignisse irgendwie zu interpretieren, um zu berechnen, wann der Tag ist, um den Tag auch bloß nicht zu verpassen. Wenn Jesus zur Wachsamkeit aufruft, dann ist es die Wachsamkeit, besteht das Reich Gottes in deinem Herzen, wenn Jesus wiederkommt, um sein Reich in Herrlichkeit aufzurichten. Darauf sollen wir achten. Er sagt ein paar Verse zuvor, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Luther übersetzt, es ist inwendig in euch. Ist Gott heute der König in deinem Leben? Hat er die Herrschaft in deinem Leben? Ist sein Reich, sein Königreich präsent in deinem Herzen? Vertraust du ihm allein als den Retter deines Lebens? Denkt an Lots Frau. Das ist die Warnung, die Jesus hier gibt. Denkt an Lots Frau. Sei nicht fahrlässig und täusche dich nicht selbst bei dieser wichtigen Frage nach der Herrschaft und dem Reich Gottes. Denkt an Lots Frau. Warum ist das so eine so wichtige Lehre? Warum erwähnt Jesus bei dieser großen Geschichte diese scheinbare Randbemerkung von Lots Frau? Die hat noch nicht mal einen Namen. Wieso ist Lots Frau hier so wichtig? Weil die Geschichte von Lots Frau denkbar traurig ist. Erschütternd. Es begann hoffnungsvoll und es endete grauenhaft. Jesus warnt uns heute Morgen mit der Erinnerung an Lots Frau davor, nicht ihren Weg zu folgen. Nicht ihren Weg zu folgen. Jesus sagt, denkt an Lots Frau. Und so wollen wir heute an Lots Frau denken und zunächst einmal bedenken, erstens die Vorzüge von Lots Frau. Lots Frau war mehr als bloß eine von vielen Einwohnern Sodoms. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in Sodom geboren wurde. Dass sie wahrscheinlich eine waschechte Sodomiterin war. Doch sie hatte einige Vorzüge, die sie von allen anderen unterschied. Sie war mit einem gläubigen Ehemann verheiratet. Lots Frau war in der engsten natürlichen Verbindung mit einem, der zwar auch so seine Fehler und Schwächen hatte, der auch zum Zögern und Zweifeln neigte. Bisweilen. Doch die Bibel bestätigt, Lot war ein gerechter Mann. Das heißt, er glaubte an Gott und sehnte sich nach Gemeinschaft mit Gott. Sie erlebte mit, wie Lot unter der Sünde und der Unmoral der Nachbarn litt, wie es ihn quälte. Er sprach zu ihr von dem Frieden, den er sich wünscht, von dem Guten, das er erhofft. Mit Sicherheit erzählte er ihr, wie er auf Gottes Wort hin mit seinem Onkel Abraham seine Heimatstadt Ur verließ und wie Gott sie geführt und bewahrt hat, sogar in Ägypten. Sie hat erlebt, wie Gott sie durch die Hand Abrahams von dem Königen des Nordens, Kedor Laomer und seine Verbündeten, gerettet hat, als sie schon in Gefangenschaft weggebracht werden soll. Vermutlich hat sie in dem Zuge sogar Abraham selbst getroffen. Diesen großen Glaubensmann. Sie war so eng verbunden mit einem Menschen, der Gott kannte und von Gott erzählte. Vielleicht war es das einzige Haus in Sodom, wo vor dem Essen gebetet wurde. Wo Gott Dank gesagt wurde. Ja, sie wird gesehen haben, miterlebt haben, wie Lot seine Hände faltete. Um Gott seine Not, aber auch seinen Dank auszudrücken. Was für ein Privileg. Lots Frau war verheiratet, war verbunden mit einem Gerechten. Und außerdem, sie wurde durch das Wort Gottes gewarnt. Zu Beginn des Kapitels wird uns berichtet, dass Gott zwei Engel in Gestalt von Menschen schickte und sie kamen in Lots Haus unter. Er beherbergte sie. Lot und seine Familie hatten Gemeinschaft mit wahrhaftigen Engeln Gottes aus dem Himmel, Boten, die Gott zu ihnen gesandt hat. Aber wichtiger als das ist, dass sie eine himmlische Botschaft brachten. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zu eilen und sagten, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Und später, rette dich, es geht um dein Leben. Was für eine dringende Botschaft von diesen heiligen Boten. Diese Warnung, diese Predigt war deutlicher als alles, was die Bewohner Sodoms je gehört haben. Es war direkt und persönlich. Lot wurde persönlich gewarnt und seine Familie durch das Wort Gottes. Was für ein Vorzug. Und sie erlebten die Sünde und eine zeitliche Strafe sogar für die Sünde. Direkt vor unserem Predigtext wird die Sünde der Sodomiter erschreckend deutlich. Lots Frau erlebt mit, wie die Bewohner Sodoms versuchten, sich an den beiden Gästen in ihrem Haus zu vergehen. Sie wollten die Tür einrennen. Beinahe fallen ihre beiden Töchter dem aufgebrachten Mob zum Opfer. Die Situation scheint völlig zu eskalieren und völlig darzustellen, was für eine Boshaftigkeit in dieser Stadt herrscht. Da gab es nichts mehr schön zu reden. Die Sünde wurde offenbar, sie wurde deutlich, in aller Klarheit. Die Familie Lot, sie blieb nur unversehrt, weil die Engel Lot ins Haus hinein retteten und die Tür verschlossen und die gierigen Männer vor der Tür mit Blindheit schlugen. Eine Strafe, eine zeitliche Strafe Gottes hier, die Einhalt gebot, dass sie nicht so in dem Ausmaß sündigen konnten, wie sie wollten. Lots Frau erlebte das alles mit. Diese erstaunliche Bewahrung und ein Wunder einer zeitlichen Strafe von Gott. Ein Wunder. Die Männer werden mit Blindheit geschlagen. Sie wurde Zeuge von der Sünde der Menschen und Zeuge von dem wunderbaren Handeln Gottes. Was für ein Vorteil hat die Frau Lots hier erlebt. Und als wäre das noch nicht genug, sie wurde mit großer Kraft bewegt und auf den Weg zum Heil geführt. Die Engel nehmen Lot und seine Frau und seine beiden Töchter an die Hand. Jeden Einzelnen. Das heißt hier, als Lot zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Mit gütiger Bestimmtheit werden sie an die Hand genommen und so hinausgeführt auf dem Weg zur Rettung. Sie werden fortgezogen von den größten Versuchungen, von der vertrauten Umgebung, herausgezogen aus Sodom, weggezogen von ihrem bisherigen Leben. Und mit Kraft werden sie auf den richtigen Weg gestellt, der zum Heil führt. Was für ein Geschenk! Denkt an Lots Frau. Vielleicht bist du mit einem Christen verheiratet. Vielleicht sind deine Eltern gläubig. Und du denkst, ja, der Glaube, das gehört halt irgendwie zu unserem Familienleben dazu. Und wie oft hast du schon das Wort Gottes gehört, gepredigt? Und du kennst die Bibel vielleicht besser als deine Kollegen, besser als deine Schulkameraden. Du weißt, dass Jesus am Kreuz für Sünder gestorben ist und dass er auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Und du hast schon unzählige Male gehört, dass er wiederkommen wird und Gericht halten wird über Lebende und Tote. Das weißt du alles. Aber es ist Glaube in deinem Herzen. Vertraust du Jesus mit deinem Leben, dass er der Retter deines Lebens ist? Oder ist es nur etwas, was halt eben zur Familiengeschichte dazugehört, zur Familientradition? Vertraust du, dass Jesus deine Schuld am Kreuz getragen hat? Vielleicht hast du schon so einiges an dem Handeln Gottes in deinem Leben erfahren, Zeugnisse gehört oder selbst Segnungen erlebt und erfahren, von denen du weißt, das muss Gott gewesen sein. Vielleicht warst du schon auf christlichen Freizeiten oder jemand hat dich an die Hand genommen und dir den Heilsweg der Bibel Schritt für Schritt aufgezeigt. Seht ihr, das ist, was in der Bibel steht. Jesus ist gekommen und er ist anstelle von Sündern am Kreuz gestorben. Und jeder, der an ihn glaubt und sich ihm anvertraut und um Vergebung bittet, dem vergibt er seine Schuld und schenkt ihm seine eigene Gerechtigkeit und wir dürfen Frieden haben mit Gott. Komm zu Jesus und bete zu ihm und vertraue dich ihm an. Lass das nicht einfach irgendwo auf den morgigen Tag verschieben. Nimm es ernst und mach ernst mit Gott. Vielleicht hast du solche Tage erlebt, wo dir alles wie an der Hand genommen aufgezeigt wurde und wie mit Drängen und Flehen du aufgerufen wurdest, das nicht leichtfertig abzutun. Aber denk an Lots Frau. Sie hat das alles erlebt. Prüfe. Ist das Reich Gottes in deinem Herzen? Hat Gott nicht nur deine Umstände beeinflusst, sondern hat er dein Herz verändert? Deine Wünsche, deine Hoffnungen, dein Denken und Handeln. Ist da etwas neu? Ein neues Leben? Oder sind eben nur deine äußeren Umstände anders als bei denen von Sodom? Als denen, die so völlig in ihrer Sünde leben? Hast du echte und persönliche Gemeinschaft mit dem wahrhaftigen Gott? Prüfe dein eigenes Herz. Sei wachsam. Das ist die Lehre. Denk an Lots Frau. Es sah so lange aus, als wäre sie auch, gehörte sie zu den Gerechten. Wahrscheinlich dachten sogar ihre Nachbarn, ach ja, die Familie von Lot. Lot und seine Frau, ach, das sind ja die Frommen hier unter uns. Und sie hatte so viele Vorteile. Aber wir sehen auch zweitens das Vergehen von Lots Frau. Warum dient Lots Frau als so eine ernste Warnung in den Worten Jesu? Nun, in 1. Mose 19 haben wir gelesen, Vers 26, aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Was hat die Frau getan? Sie sind gemeinsam aus der Stadt geführt worden. An der Hand der Engel. Und dann lesen wir, und es geschah, als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, also der Engel, rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Und nachdem Lot noch um seine Zuflucht, um eine andere Zufluchtsort gebeten hatte, nämlich dass er in die Stadt Zoar, in diese kleine Stadt, fliehen darf und nicht ganz auf die Berge klettern muss, da rufen die Engel sogar ihm, gewähren die Engel ihm das sogar und sagen aber, schnell, rette dich dorthin. Wir finden hier drei direkte Aufforderungen. Sie sollen schnell eilen. Sie sollen nicht stehen bleiben in der Ebene und sie sollen sich nicht umsehen. Lots Frau widersetzt sich gegen alle drei Gebote. Zum einen finden wir Trägheit, sie fiel zurück. Die Engel haben zur Eile gerufen. Schnell, rette dich dorthin. Sie haben zur Eile gerufen. Und während sie da über diese grüne und fruchtbare Ebene laufen, Richtung dieser kleinen Stadt Zoar, die ihnen präsentiert wird als ein Ort, wo sie Rettung finden dürfen. In Gottes großer Gnade. Während sie laufen, wird Lots Frau plötzlich langsamer. Sie fällt zurück, denn es heißt, seine Frau sah sich von hinter ihm um. Also sie war schon ein Stück hinter ihm, als sie sich umdrehte. Sie lief nicht in der gleichen Geschwindigkeit. Bevor sie sich umdrehte, war sie schon ein Stück hinter Lot und den Töchtern zurück. Und ich denke, es ist ein Hinweis auf eine gewisse Trägheit. Ganz so schnell, ganz so dringend, ganz so entschieden, ganz so radikal muss es doch nicht sein. Es reicht doch, wenn ich ein bisschen mehr als Schrittgeschwindigkeit gehe. Ich bin doch schon auf dem richtigen Weg. Ich bin doch schon in der richtigen Richtung unterwegs. Wer muss denn gleich so hetzen? Ja, Gott hat diesen Ort gewiesen. Und ja, ich will ja auch in das Himmelreich kommen. Ich will ja gerettet werden. Aber geht es nicht ein bisschen gemächlicher? Geht es nicht ein bisschen bequemer? Muss es alles so ernst sein? Muss es alles so dramatisch sein? Wir sind doch schon aus dem Gröbsten raus. Wir haben doch die Stadtmauern schon verlassen. Jetzt brauche ich auch mal ein bisschen, muss ich auch mal ein bisschen pausieren. Kennst du solche Gedanken in deinem Leben? Ja, du willst als ein Christ leben. Aber sonntagmorgens aufstehen, das ist schon eine große Hürde. Und in den Gottesdienst zu gehen. Und irgendeiner langen Predigt zu hören, ist das wirklich notwendig? Du bist doch schon irgendwo auf dem richtigen Weg. Du beschäftigst dich doch schon ein bisschen mit religiösen Gedanken. Muss es denn so ernst sein? Und in der Bibel zu lesen, diesem alten Buch, reichen nicht eigentlich diese Inspirationssprüche auf dem Kalender, den du geschenkt bekommen hast? Und zu Gott zu beten, das ist anstrengend. Ist das wirklich notwendig? Bin ich nicht schon anders als meine Kollegen? Bin ich nicht eh schon aus dem Größeren? Ich habe doch schon so vieles hinter mir gelassen. Mein Leben ist schon so viel besser geworden. Muss es so ernst sein? Und dann auch auf der Arbeit muss ich mich wirklich fernhalten von den Lästereien. So ein bisschen Schadenfreude, das erheitert auch mal den Arbeitstag. Und sich mit Lügen und Betrug einen Vorteil zu verschaffen, das macht doch jeder. Muss es wirklich so konsequent sein, mein Leben als Christ? Kann ich nicht auch ein bisschen mal etwas genießen? Ich vermeide die schlimmsten Sünden, aber so ein bisschen die Vorteile für mich herausschlagen, wie alle anderen auch. Ich will doch nicht naiv sein. Muss ich das Wort Gottes wirklich genau nehmen? Muss ich es wirklich anwenden auf mein Leben? Reicht es nicht, wenn ich so die wichtigsten Prinzipien kenne? Können wir als Christen nicht irgendwie auch ein gemütliches Leben führen? Einfach nur zu wissen, ja, wir sind doch in der richtigen Richtung unterwegs. Wer muss denn gleich so hetzen? Nun, es gibt Menschen, die fallen zurück, weil sie belastet werden mit Geboten, die Gott nie gegeben hat. Wir haben passenderweise in der Schriftlesung in Apostelgeschichte 15 genau von sowas gehört. Menschengebote, die in falscher Weise aufgestülpt werden und so manchen den Lauf schwer machen. Gebote, die Gott in dieser Zeit nie geboten hat. Lot verlangte nicht zusätzlich von seiner Frau, du sollst nicht nur schnell laufen, du sollst nicht nur anhalten laufen und dich nicht umdrehen, sondern um sicher zu gehen, verbinde dir am besten gleich die Augen und barfuß solltest du auch laufen, damit es nicht zu bequem wird und nur alle 5 Schritte Luft holen. Nun, dann wäre es kein Wunder, wenn sie zurückbleibt. Und so manche sind wegen solcher zusätzlichen Gebote zurückgeblieben. Aber der Weg gemäß dem Wort Gottes ist immer der richtige Weg. ist niemals ein Extrem. Etwas, was über das Eigentliche hinausgeht. Das Wort Gottes ist immer das Richtige. Es ist immer der richtige Weg. Und immer der Weg, der zum Heil führt. Keine Gebote hinzu, aber auch keine hinweg. Aber wenn Gottes Wort sagt, eile, dann eile. Und dazu kommt Zweifel. Sie blieb zurück. Und ich fürchte, wir kennen alle solche Tage, solche Wochen, solche Zeiten, wo wir in geistlichen Dingen etwas langsamer, etwas träger sind, als eigentlich es nötig wäre. Wo uns die Disziplin und die Motivation und die Freude an der Pflicht etwas schwerer fällt als an anderen Tagen. Ja, wir kennen solche Zeiten, wo man in der Heiligung und in der Frömmigkeit langsamer vorankommt, wo es einem schwerfällt, wo man das Gefühl hat, mir geht irgendwie die Puste aus. Doch Lots Frau, sie fiel nicht nur für eine Zeit zurück, sondern sie blieb zurück. Anstatt wieder aufzuholen oder um Hilfe zu bitten, blieb sie zurück. Sie blieb wohl stehen. Und genau davor haben die Engel gewarnt. Warum bleibt man in einer solchen Situation zurück? Warum bleibt man in einer solchen Situation stehen, mitten auf der Ebene? Wenn man doch gehört hat, flieht, flieht in diese Stadt Zoar, denn Sodom und die ganze Ebene wird vernichtet werden. Was muss vorgehen in einem Kopf, wenn man sagt, ich bleib stehen? Nun, ich glaube, sie zweifelte an dem kommenden Gericht. Wir lesen, dass Gott es erst Feuer und Schwefel regnen ließ, als Lot in Zoar angekommen war. Und die Sonne über der Erde aufging. Sie rannten durch die Ebene, aber es fühlte sich noch alles normal an. Man hörte keinen Knallen, man fühlte keinen Sturm. Es wirkte noch alles so alltäglich. So wie jeden Morgen in Sodom. War das Ganze bloß eine falsche Warnung? Eine falsche Panikmache? Diese Gerichtsbotschaften, das ist doch eine ganz alte Masche. Sind wir da wirklich drauf reingefallen? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Sie zweifelte wohl daran, ob das Gericht Gottes überhaupt kommen wird. Ach, hat Lot nicht gesagt, dass Gott ein guter und barmherziger Gott ist? Er wird doch nicht zulassen, dass so viele Menschen umkommen. Das ist doch bestimmt nur eine Erfindung der Menschen. Ach, was sind da für komische Leute in unserem Haus untergekommen, die uns irgendwie so eine Panik gemacht haben, dass wir losgerannt sind. Oh, was werden unsere meine Nachbarn bloß denken? Sie blieb zurück. Und plötzlich war da keine Motivation mehr, voranzugehen. Es gab scheinbar keinen echten Grund mehr für ihre Anstrengungen. Sie zweifelte an dem Wort Gottes. Sie zweifelte, dass es überhaupt einen Sinn hat, weiterzugehen. In diese Richtung. Sie blieb zurück und sie bewegte sich nicht weiter. Und dann sehen wir ungehorsam. Sie schaut zurück. Sie drehte sich schließlich um und blickte zurück. Direkter Ungehorsam. Gegen all das, was die Engel gesagt haben. Alles, wovor die Engel gewarnt haben, tat sie. Und nun fragst du dich vielleicht, wieso ist denn so ein Blick so schlimm? Wieso durfte sie sich denn nicht umdrehen? Was ist denn das für ein Gebot? Nun, zunächst ist es ein direktes Gebot aus dem Himmel, von den Boten Gottes. Und es ist eine Aufforderung Gottes, die uns zeigt, ob Lots Frau dem Wort Gottes vertraut oder nicht. Ob sie Gott glaubt oder sich selbst für schlauer hält. Nun, wir kennen das im Umgang mit diesem Wort. Wir verstehen es nicht. Warum verlangt Gott das von mir? Warum schreibt Gott das in seinem Wort? Na, das kann nicht auf meine Situation gemeint sein. Also, wenn Gott wüsste, was ich weiß, dann hätte er das vielleicht auch anders geschrieben. Wenn Gott mein Leben kennen würde, dann hätte er mir andere Prinzipien aufgezeigt. Vertraust du Gott? Glaubst du ihm? Nun, wie stehst du zu seinen Geboten? Aber es ist auch als eine Hilfe gedacht. Wem beim Klettern die Höhenangst packt, bei dem heißt es dann meist, schau nicht hinab, sondern schau hinauf. Sobald ein Hobbykletterer nämlich ängstlich runterschaut, verliert er ganz die Kontrolle. Ihm wird schwindelig und er verliert den Halt. Und so ist dieses Gebot auch eine hilfreiche Mahnung gewesen. So wie alle Gebote Gottes, sie sind nicht sinnlos, auch wenn wir es vielleicht nicht alles verstehen. Schau nicht zurück oder du verlierst die Kontrolle. Schau nicht zurück oder du verlierst den Halt. Glaube mir. Das Wort Gottes, die Gebote Gottes sind zu deiner Hilfe. Doch Lots Frau hat nicht nur versehentlich kurz geblinzelt, beim Laufen unbewusst über die Schulter geblickt. Nein, das Wort Gottes betont er, sie betrachtete, sie beobachtete, sie schaute intensiv an. Sie fällt zurück, sie bleibt zurückstehen und sie dreht sich ganz um und schaut zurück zu ihrer alten Heimat. Unser Text schreibt, dass Gott erst Feuer und Schwefel regnen ließ, als Lot in Zoar war. Ich hatte schon erwähnt. Es war also nicht wie in so manchen Actionfilmen, dass die Helden gerade so aus dem Haus rennen, während das ganze Haus explodiert und sie werden noch so ein bisschen mit der Druckwelle nach vorne geschleudert. Lots Frau sah hinter sich um. Das heißt, sah sich hinter Lot um. Das heißt, während Lot noch lief. Als es noch kein Feuer und Schwefel regnete. Sie betrachtete Sodom nicht aus Neugierde über diese unglaubliche Zerstörung, nicht aus Schrecken über das, was sie hörte. Sie schaute auf Sodom aus Sehnsucht. Aus Sehnsucht. Ein Ausleger schreibt, sie war nicht mehr in Sodom, aber Sodom war noch in ihr. Sie schaut auf Sodom und dachte an all das, was sie an Sodom mochte. Sie dachte wahrscheinlich an die Annehmlichkeiten des Lebens. Das gute Essen vom Metzger nebenan. Den guten Wein. Oh, sie hatten doch schon so viele Karaffen bestellt für die geplanten Hochzeitsfeiern ihrer Töchter. Sie hatten doch schon so kräftige und ansehnliche Männer gefunden. Sie waren mitten in der Hochzeitsplanung. Die Dekoration war schon ausgesucht. Sie dachte an das komfortable Leben, das sie hatten. Die hohe Stellung, die Lot im Tor der Stadt genoss. An das hohe Ansehen, das auch sie als Lots Frau genoss. Vielleicht dachte sie an die schönen Kleider, die sie zurückgelassen hat in ihrem Schrank. Jesus sagt in Lukas 17, an jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Im Kontext spricht Jesus von diesem Verlangen, das alte Leben irgendwie erhalten zu wollen. Irgendwie retten zu wollen. Dieses Leben in Sodom. Lots Frau wollte ihr altes Leben, ihr bisheriges Leben, ihr Leben in dieser Sündenstadt retten. Möglichst irgendwie erhalten, so viel sie nur konnte. Ihre alten Wünsche und ihre alten Ziele und ihre alten Freuden bewahren. Vielleicht dachte sie daran, noch schnell zurückzulaufen, um noch einen Koffer zu packen, um dann in Zoar so weit wie möglich noch ihr altes Leben leben zu können. Aber wisst ihr, an diesem Morgen wurde deutlich, was im Herzen von Lots Frau am wichtigsten war. Und bis dahin war es nicht so deutlich. Solange wir an der Hand geführt werden, da wirken wir vielleicht ganz fromm, gerecht, gläubig. Das scheint alles konform zu sein mit denen, die an Gott glauben. Aber da in der Ebene, wo die Engel ihre Hand losgelassen haben und wo sie laufen sollte, wo sie nicht in jedem Schritt begleitet wurde, wo sie nicht gezogen wurde, wo sie nicht gedrängt wurde durch die Eltern oder die Familie oder gläubige Freunde, wo sie nicht jeden Tag erinnert wurde, sondern wo sie für sich allein in ihrem Leben stand und jetzt die Frage war, wohin gehst du? Da wurde deutlich, was in ihrem Herzen ist. Und oftmals sind es Situationen, auch Notsituationen oder Situationen der Versuchung, wo erst aufgezeigt wird, was in unserem Herzen ist. Ob das Reich Gottes in unserem Herzen angefangen hat oder das Reich Sodoms noch nach wie vor in unserem Herzen besteht. Denkt an Lots Frau. Hier wird deutlich, was die größte Stellung in ihrem Herzen hatte, woran sie am meisten dachte. Sie trauerte mehr um das Leben in dieser gottlosen Stadt Sodom, als dass sie sich an der Rettung von Gott freuen konnte. Ihr Herz war gefangen von den Gütern, von der Unterhaltung, dem Ansehen der Menschen, die Bequemlichkeit des Lebens, dass sie den Weg, auf den sie so gnädig hingeführt worden war, nicht weiterlief. Sie drehte sich um. Das Reich Gottes war nicht in ihrem Herzen, sondern obwohl sie so weit gekommen ist, obwohl so vieles so aussah, als wäre sie auf dem Weg zur Rettung, obwohl sie so weit mitgegangen ist, blieb doch Sodom in ihrem Herzen. Denkt an Lots Frau. Prüfe nicht nur deine äußeren Umstände. Denke nicht allein, so schlimm wie in Sodom ist es bei mir nicht. Jesus gibt diese Warnung an seine Jünger und sagt, denkt ihr an Lots Frau. Damit wir uns nicht täuschen. Prüf dein Herz. Vertraust du und liebst du Gott? Zeigt sich das in einem willigen Gehorsam in deinem Leben gegenüber dem Wort Gottes? Oder ist jedes Mal, wenn du allein in deinem Zimmer bist, alles vergessen? Ist das Reich Gottes in deinem Herzen angebrochen? Jesus sagt an einer anderen Stelle, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon redet dein Mund? Was beschäftigt dich in deinem Leben? Ist alles, wovon du redest, mit deinen Freunden, die neuesten Modetrends, die besten Autos, die spannendsten Serien, die neueste Musik? Oder was ist es, was dich abhält, das Reich Gottes zu erwarten? Sehnst du dich nach dem Himmelreich oder nur nach einer großen Karriere, nach Ruhm und Geld und Luxus und Komfort? Betest du dafür, dass doch Jesus bald wiederkommen möge, weil du dich danach sehnst, Gemeinschaft mit ihm zu haben, enger als es dir jetzt möglich ist? Hast du diese Ewigkeitsperspektive, das heißt, dass du alles, was in deinem Leben geschieht, ins Verhältnis setzt mit dem, was kommt. Dass du weißt, du kannst dich an vielen Dingen in diesem Leben erfreuen und Gott ist ein gnädiger Gott, der uns viel Anlass gibt zur Freude, auch an natürlichen und irdischen Dingen. Aber hast du diese Perspektive, dass du weißt, die Erfüllung und die größte Freude deines Lebens ist erst, wenn Christus wiederkommt und dich in sein Reich aufnimmt. Da, wo kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz und keine Krankheit und kein Tod und kein Mangel mehr sein wird, sehnst du dich nach diesem Tag. Das bedeutet, wachsam zu sein. Zu schauen, ist mein Herz bereit? Christus zu erwarten. Denkt an Lots Frau. Ihr Leben war so überfüllt mit irdischen Wünschen und irdischen Gedanken und irdischen Sorgen, dass Sodom sie wie ein Magnet am Tag des Verderbens zurückzog. Und ja, wir wollen noch kurz drittens anschauen das Verderben von Lots Frau. Zum einen Verhärtung. Lots Frau hatte ein verhärtetes Herz. Sie hat so eindringliche Warnungen erhalten. Sie wurde sogar bewegt, hinauszugehen. Aber indem sie sich zurückwandte, zeigte sie, wie verhärtet, wie unempfindsam ihr sündiges Herz eigentlich war. Als sie das Gebot übertrat und zurückschaute, da ließ Gott sie zur Salzsäule werden. Ihr ganzer Körper war erstarrt, genauso wie es ihr Herz schon war. Sie erfuhr äußerlich, was in ihrem Inneren schon Realität war. Verhärtung. Völlige Verhärtung. Und das Schreckliche ist, Lots Frau wurde zu einem Mahnmal, genau in dem Moment, als sie sichtbar sündigte. Sie erstarrte im Akt der Sünde. Sie erstarrte in ihrer Rebellion gegen Gott. Und sie hatte keine Möglichkeit mehr umzukehren. Keine Möglichkeit mehr, Buße zu tun. Es gibt keine Hoffnung mehr auf Umkehr. Sie war unbeweglich, weil sie erstarrte. Ja, das Wort Gottes, es schildert uns, dass es Momente gibt, wo Gott sagt, bis hierher und nicht weiter. Jetzt verhärte ich dein Herz, damit deine Rebellion umso sichtbarer wird. Lesen das von dem Pharao. Er, der sein Herz verhärtete, er wurde verhärtet, damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Kein Weg mehr zur Umkehr. Der Hebräerbrief ruft uns aber auf in Kapitel 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir bewahrt werden vor dieser Verhärtung. Wo wir jeden Tag neu, solange es heute heißt, ermuntert werden, erinnert werden. Denk an Lots Frau. Verhärte dein Herz nicht. Fall nicht herein auf den Betrug der Sünde. Oh, Gemeinde, ist so wichtig, dass wir diesen Kampf nicht alleine führen. Dass wir nicht alleine auf der Ebene stehen. Sondern ermutigt werden, dem Herrn nachzugehen. Denkt an Lots Frau. Sie wurde verhärtet, wie ihr Herz in Sünde verhärtet war. Denke daran, es gibt einen Tag, da auch du dich nicht mehr umwenden kannst. An dem Tag, wo Christus kommt, ist nicht mehr der Tag der Bekehrung, sondern der Offenbarung, welche Herrschaft in deinem Herzen ist. Es kommt der Tag, da deine Sünde deinen Stand bestimmt, wenn Christus dich nicht befreit hat. Und wir sehen hier auch die Vernichtung. Es ist nicht ganz klar, warum sie ausgerechnet zu einer Salzsäule wurde. Vermutlich kam das Salz vom Toten Meer, mit dem Gott auch den Boden der ganzen Ebene für Jahrhunderte fruchtlos werden ließ. Salz scheint mir hier ein Bild für das Gericht des Verderbens zu sein. Ja, Salz ist immer ein bisschen eine Frage der Interpretation. Aber Salz entzieht dem Boden das Wasser und ein versalzener Boden bei dem ist Leben unmöglich. Da ist keine Frucht mehr. Da ist kein Leben, das bleibt. Das Leben von Lots Frau wurde vernichtet. Sie zeigt den ewigen und bleibenden Tod. Da kommt keine Frucht. Da ist kein Leben. Aber sie ist auch eine Säule geworden, damit sie als Mahnung dient. Ich frage mich, ob Lot und seine Töchter diese Säule gesehen haben. Denn sie werden es nicht gesehen haben, was mit Lots Frau geschah. Denn sie haben sich nicht umgedreht. Sie wussten für eine Zeit lang sicherlich nicht, was ist passiert. Wo ist meine Frau? Wo ist unsere Mutter? Aber als der Rauch aufstieg von der Ebene und alles vernichtet war, ich glaube, da stand Lots Frau erstarrt als Salzsäule da. Und Lot konnte erkennen, sie hat sich umgedreht. Sie hat sich umgedreht. Sie hat genau das getan, wovor uns die Engel gewarnt haben. Und wisst ihr was? Es ist eine Mahnung. Gottes Gericht ist gerecht. Tatsächlich, es wird solche Trennungen geben. Man hat zusammengearbeitet, man hat zusammengelebt mit geliebten Menschen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist dort ewige Trennung. Die einen werden genommen und die anderen kommen um. Und das soll uns in diesem Leben zum Gebet treiben, für unsere Kinder, für unsere Angehörigen, für unsere Freunde. Aber am Tag des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt, werden alle bestätigen: Herr, dein Gericht ist gerecht. Und das Leben aller Gottlosen wird wie ein Mahnmal sein. Ja, ihr Gericht ist gerecht. Lots Frau hat ein Monument, aber keinen Namen. Ihr Name steht nicht im Buch des Lebens. Und davon gibt es viele in diesem Leben, in dieser Welt. Sie haben eine Statue erhalten, aber ihr Name hat vor Gott keine Bedeutung. Vielleicht haben sie großen Ruhm in dieser Welt und ihre Skulptur wird in Marmor gegossen. Aber ihr Name hat keine Bedeutung vor Gott. Denn es kommt der Tag, da wird alles vernichtet. Denkt an Lots Frau. Seid wachsam. Denn Jesus kommt wieder und richtet sein Reich der Herrlichkeit auf. Seid wachsam und prüft. Ist das Reich Gottes heute in deinem Herzen? Ist Christus der Herr in deinem Herzen? Vertraust du seinem Wort? Und hast du Gemeinschaft mit ihm? Betest du zu ihm? Herr, richte mein Herz ab von all dem, was mich vernichtet, was mich zerstört, was mich in falscher Weise bindet an sündige Gewohnheiten. Kämpfst du diesen Kampf gegen die Sünde in deinem Herzen? Und prüfe, hast du diese Hoffnung auf Christus, dass er der Retter deines Lebens ist? Weil er am Kreuz von Golgatha starb und deine Sünden auf sich genommen hat, dass du deswegen Leben hast. Vertraue nicht auf deine eigene Kraft, aber vertraue auf das Evangelium, auf die Gnade Gottes. Glaubst du, dass Christus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er allein der Weg zum Heil ist? Und prüfe, woran hängt dein Herz? Ist das Wertvollste in deinem Leben das, was irdisch und vergänglich ist, was zeitlich ist und was eines Tages wie in Sodom im Feuer verbrennt? Denkt an Lots Frau. Sie kehrte sich um zu dem, was ausnahmslos verbrannte. Alle Freuden, alle Reichtümer, alle Schönheiten, alle Güter. Es wurde alles vernichtet im Gericht. Selbst alle Pflanzen. Es sah aus wie der Garten Gottes, heißt es im Kapitel 13. Alles, was schön war an Sodom, wurde vernichtet. Erkennst du bleibende Schönheit? Erkennst du bleibenden Wert? Oder ist dein Herz voll mit nur einer Fassade von Schönheit? Mit zeitlichen Dingen, die nicht halten. Denkst du an das und freust dich an dem, was bleibt? Alles Fleisch ist wie das Gras. Und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Amen.